diese Sprüche, die vielleicht noch der Opa sagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das wird ja nicht mehr gelebt. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Betriebe, die eine gute Unternehmenskultur haben und wo auch alle Menschen willkommen sind. Und da reicht ja dann vielleicht auch mal ein Blick auf deren Homepage oder Social Media Profil. Und ich freue mich zum Beispiel ja immer, wenn ich bei anderen Betrieben sehe, die stellen auch mal ihre Mitarbeiter vor. Kleiner Steckbrief, ein Foto. Und ich sehe, schau mal, da arbeitet jemand Jüngeres, da arbeitet jemand Älteres. Altersdiversität ist ein Thema, verschiedene Geschlechter. Und dann sehe ich mich als junger Mensch und denke, in dem Unternehmen würde ich mich sehen.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK Classic. In unserem Podcast befassen wir uns mit Themen und Fragestellungen, die für alle interessant und wichtig sind, die in Führungsverantwortung, unternehmerischer Verantwortung oder Personalverantwortung stehen. Heute geht es um das Thema Nachwuchskräfte finden und binden. Mit Blick auf den Fachkräftemangel im Handwerk eine wichtige Aufgabe für Unternehmen. Ich bin Kai Holm, Trainer bei der IKK Classic im Bereich Personalentwicklung. Und ich habe heute zwei wunderbare Gäste. Einmal Maren Kocke aus Mainz angereist, Miss Handwerk 2023, Handwerksmeisterin, Kirchenmalermeisterin und Speakerin. Herzlich willkommen, Maren.
Hallo, es freut mich, hier zu sein.
Ja, darüber hinaus haben wir einen weiteren Gast. Oliver Oetken ist Dachdeckermeister, auch Unternehmer, Buchautor, Redner und Gründer der BHWD, Bundesvereinigung HandwerksdenkerInnen, und als Unternehmer tätig. Herzlich willkommen, Oliver.
Hallo Kai, danke für die Einladung.
Gerne. Wir wollen uns heute um das Thema Nachwuchskräfte binden und finden kümmern. Aber wenn wir mal mit dem Finden anfangen, wie seid ihr denn gefunden worden? Maren.
Na, ich habe mir einen sehr speziellen Beruf ausgesucht als Kirchenmalerin. Das hat ja der ein oder andere noch gar nicht gehört. Und ich habe Abitur gemacht und wusste für mich, ich möchte danach nicht nochmal sitzen. Ich muss jetzt endlich mit meinen Händen was machen und ich muss was Aktives tun. Und dann habe ich gesucht und habe geguckt, was gibt es so für kreative Berufe da draußen, und habe mich ganz querbeet beworben. Als Porzellanmalerin, als Holzbildhauerin, als Steinmetzin und als Kirchenmalerin. Und da habe ich dann wirklich Gefallen dran gefunden und habe gesagt, das ist es. Also ich habe den Job gesucht und habe mich da auf einen Nischenberuf beworben.
Das heißt, du bist letztendlich mit deinem Interesse selbst aktiv geworden und auch glücklich geworden, wie total, man hier im Studio sichtbar sieht. Oliver, wie ist es bei dir?
Ja, bei mir ist ein bisschen andere Geschichte. Wir haben eine Familienentscheidung getroffen, und zwar, dass wir einen Handwerksbetrieb übernehmen. Mein Vater kam oder war lange im Handwerk unterwegs, und ich sage ja auch immer so schön, ich wünsche seit 35 Jahren im Handwerk. Das liegt daran, weil ich auch in diesem Unternehmen mehr oder weniger aufgewachsen bin. Naja, und dann sind dann die Wege irgendwann auseinandergegangen, und wir als Familie haben dann entschieden, wir übernehmen einen Handwerksbetrieb, und ja, so sind wir an ein Dachdeckerunternehmen gekommen. Ich habe dann relativ schnell auch den Dachdeckermeister gemacht und ja, bin den Weg weitergegangen und setze mich dann heute jetzt fürs allgemeine Handwerk ein, damit wir da entsprechend weiter nach vorne kommen.
Das heißt, du bist da ein Stück weit auch auf der Suche gewesen und in einem Unternehmen letztendlich im Anschluss sozusagen fündig geworden und hast das Interesse dann weiter ausgebaut. Und ich möchte aber direkt mal anknüpfen, du sagtest eben allgemein im Handwerk tätig. Wir haben ja eine aktuelle Situation im Handwerk. Wie ist die Lage allgemein dort, und das Thema Fachkräftemangel an der Stelle möchte ich mal direkt aufgreifen. Was passiert da gerade?
Ja, was da passiert, ist eigentlich relativ simpel. Wir suchen gerade in den körperlich anstrengenden Berufen, das heißt also alles, was so um den Bau rum passiert, sind wir eigentlich in allen Berufen auf der Suche nach Fachkräften, nach Auszubildenden. Und das ist ein Riesenthema für uns alle. Wir müssen auch verdammt viel tun dafür, dass wir überhaupt noch Zulauf bekommen.
Das Körperliche möchte ich ganz kurz aufgreifen. Meinst du, dass das möglicherweise auch eine Ursache ist, dass der Handwerksberuf als solches nicht besonders attraktiv vor dem Hintergrund der körperlichen Arbeit ist?
Man könnte es vermuten, und es wird mit Sicherheit auch ein gewisser Aspekt sein, aber ich glaube, dass bei vielen jungen Menschen so ist, dass die Geschichte dahinter einfach nicht die schönste ist. Ne? Das heißt also, die Menschen, die jetzt eben halt sich irgendwo an der Theke treffen oder so, erzählen ja nicht, dass sie jetzt zum Beispiel eine wundervolle Leistung verbracht haben, sondern sie erzählen, dass sie eben halt früh aufstehen mussten und zum Beispiel bei unseren, die Dachdecker, dass sie schwere Materialien, Werkzeuge etc. auf das Dach mitnehmen mussten, wobei es da technisches Gerät für gibt, aber davon redet ja keiner. Das Storytelling fehlt einfach.
Genau, ne? Genau. Ja. Marin, wie ist deine Sichtweise zu dem Thema und auch in deinem Beruf? Da hast du ja eben selber gesagt, einen Nischenberuf ergriffen. Und wie sieht da die Situation aus, was das Thema Nachwuchs, Fachkräfte angeht?
Also ich glaube, diese Nischenberufe, von denen ich eben gesprochen habe, die sind einfach nicht besonders bekannt. Mhm. Das muss natürlich erstmal auch in die Köpfe von den jungen Menschen rein, dass es überhaupt diese Berufe gibt. Viele sagen Kirchenmalerin, das habe ich ja noch nie gehört. Und jetzt verstehe ich mich überbegrifflicher als Malermeisterin. Ich mache sowohl Profanes als auch Sakrales. Und da sehe ich ganz klar bei meinen MalermeisterInnen-Kollegen natürlich, dass Fachkräfte händeringend gesucht werden. Und wir müssen einfach überlegen, was können wir für neue Wege gehen? Wie können wir das Thema angehen, damit wir Handwerk in die Köpfe von den jungen Menschen bekommen?
Und wenn du jetzt einen Werbespot hättest, was wäre jetzt die Attraktivität an deinem Beruf?
Also für mich das Allergrößte daran ist, dass ich jeden Tag Kunst und Kultur gut erhalten darf und ich arbeite an Orten, an Objekten, an denen manchmal hunderte Jahre schon niemand mehr Hand angelegt hat und das ist für mich immer eine große Portion aus Ehrfurcht, Respekt und Gänsehautmomenten.
Also durchaus absolut was Besonderes, so wie du es ja auch schilderst. Wenn wir uns über das Thema Nachwuchskräfte unterhalten und Stichwort soll sein Werbung, was läuft denn falsch aus eurer Sicht, dass potenzielle Nachwuchskräfte nicht an Handwerksberufen interessiert sind. Marin?
Bei mir ist es ja selber überraschend, dass ich im Handwerk gelandet bin. Ich komme aus einer Akademikerfamilie. Mhm. In meinem Elternhaus hat Handwerk nie stattgefunden. Zuletzt war ich wieder zu Renovierungsarbeiten an der Schule und sehe, an Hauptschulen sind da fantastisch eingerichtete Werkstätten. Holzwerkstätten, Elektrowerkstätten, Metallwerkstätten. Und dann geht man mal an eine Realschule, an ein Gymnasium. Da befinden sich auf einmal keine Werkstätten mehr. Und da frage ich mich, wie können wir das schaffen, dass wir auch dort Berührungspunkte zum Handwerk schaffen, damit junge Menschen sehen, wie unglaublich erfüllend das ist, was mit seinen eigenen Händen zu erschaffen. Wir müssen Berührungspunkte schaffen. Wenn die Eltern nur irgendwas mit Medien machen oder was im Büro, dann werden auch zu Hause diese Geschichten nicht erzählt. Und deshalb gewinnt natürlich auch das ganze Influencertum an solcher Bedeutung, weil auf einmal können wir alle unsere Leidenschaft in Videos, in Reels teilen und junge Menschen können es in kurzen Clips sehen, wie viel Spaß das macht und was es eigentlich beinhaltet, Handwerkerin zu sein.
Das heißt, du siehst schon auch die Chance einer Verbindung, ich nenne sie jetzt mal mit der heutigen Zeit und den heutigen technischen Möglichkeiten, einen Beruf attraktiv darzustellen, Positives auch nach außen zu tragen. Nun höre ich aber ein bisschen Kritik raus, logischerweise am, ich nenne es mal Schulsystem oder grundsätzlich an der Organisation der Schulen. Du hast eben Hauptschule gesagt, da haben wir die Werkbank, da haben wir die Werkstatt. An den Realschulen und Gymnasien oder Fachhochschulen haben wir das dann nicht.
Für mich wirft sich da einfach ganz klar die Frage auf, warum ist denn Handwerk nur gedacht für Menschen mit niedrigerem Bildungsabschluss? Und manche fragen mich auch, aber Maren, warum hast du denn Abitur gemacht? Dann sage ich, naja, weil eine gute Allgemeinbildung hat noch niemandem geschadet. Also warum sollte denn jemand mit einem Abitur keinen Handwerksberuf erlernen?
Oliver, wenn ich bei dir direkt mal weiterfragen darf, aus deiner Sicht, was läuft falsch?
Also ich bin jetzt mindestens vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren bei einem KI-Meeting gewesen. Und da sagten dann die Professoren, die Gymnasiasten müssen den akademischen Weg laufen, während die anderen sich Richtung Handwerk orientieren können. Und dann bin ich relativ böse geworden und habe klipp und klar gesagt, ich sage, nein, das ist falsch. Wir brauchen auch Führung, wir brauchen die ganzen Kompetenzen, die wir alle in Unternehmen brauchen, die müssen wir ja auch entsprechend entwickeln. Alle, die im Handwerk zu tun haben, müssen Praktiker sein von Natur aus. Und da merkt man also, dass dieser Glaubenssatz der Akademisierung oder Überakademisierung total tief drin steckt, wobei die Abbrecherquote ist ja auch immens an der Stelle, ne? Und auf der anderen Seite sehe ich aber, dass unser Sozialsystem für mich an einem Punkt angekommen ist, dass es eine gewisse Ungleichheit gibt. Einmal in Form dieses Themas, dass sich Arbeit lohnen muss. Wenn man mal ganz ehrlich ist und mal den Rechner rausholt, jemand, der im Moment vom Sozialsystem lebt, plus dann am Samstag noch Nachbarschaftshilfe leistet, dann komme ich auf eine Zahl, dann habe ich ungefähr 1.000 Euro mehr im Monat als derjenige, der aktiv eben halt im Handwerk aktiv unterwegs ist. Ne? Also zumindest mal, wenn ich es richtig mache. Ne? So, und das ist für mich ein Ansatz, der dazu führt, dass eine gewisse Demotivation geschürt wird und sogar entsprechend aufgebaut wird.
Das heißt, du siehst hier schon auch Möglichkeit, an einem System etwas zu verändern, in dem Fall das Sozialsystem zu verändern, wenn wir eben das Schulsystem schon mal an der Stelle ein Stück weit in die Kritik genommen haben und dazu überlegen, wie könnte man das besser tun?
Also ich glaube, dass das Thema Geld schon eine große Rolle spielt. Natürlich brauchen wir dann die ganzen weichen Faktoren auch. Aber der erste Faktor ist das Geld, das ist die erste Orientierung. Und sowohl auf der einen Seite Richtung Sozialsystem, der Unterschied ist mir viel zu gering. Und auf der anderen Seite der Abstand zu anderen Berufen, die aus meiner Sicht nicht eine Höherwertigkeit haben, ist mir auch an der Stelle zu groß.
Ich möchte das jetzt mal aufgreifen. Wir haben jetzt ja ein paar negative Aspekte ja angesprochen. Wollen wir mal gucken, was können wir oder ihr möglicherweise tun und wir gemeinsam für Ideen auch besprechen, was so einen Beruf im Handwerk attraktiver macht für zukünftige Nachwuchskräfte, die sich bewerben wollen, die auf der Suche sind, möglicherweise nicht nach dem Abitur streben und selbst wenn sie nach dem Abitur streben und sagen, och, ins Handwerk gehe ich trotzdem. Maren, du hast vorhin schon mal kleine Aspekte angeteasert. Das möchte ich nochmal weiter aufgreifen. Was könnte denn aus deiner Sicht Werbung sein für den Handwerksberuf?
Also was ich ganz toll fand, in Bayern seit dem Schuljahr 2022/23 wurde der Tag des Handwerks eingeführt. Und das ist tatsächlich verpflichtend für alle allgemeinbildenden Schulen. Und das bedeutet, dass jeder, der an einer allgemeinbildenden Schule ist, einmal einen Berührungspunkt mit dem Handwerk hat. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann eine Projektwoche sein, man kann eine Betriebsbesichtigung machen, eine Berufsinfomesse oder man lädt sich einfach einen Handwerker, eine Handwerkerin in die Schule ein und die referiert zum Beispiel darüber. Und ich denke, wirklich können junge Menschen es begreifen, wenn sie es ergreifen können. Das heißt, die müssen mal was mit ihren eigenen Händen gemacht haben, um diese großen Vorher-Nachher-Wow-Momente selber zu erleben. Und dass das eine Verpflichtung ist, finde ich eine super Sache von Bayern und muss ganz klar sagen, unabhängig davon, ob diese jungen Menschen sich danach für einen Handwerksberuf entscheiden, die werden irgendwann in ihrem Leben einen ElektrikerIn brauchen oder eine MalerIn und dann werden die sagen, ich habe dafür eine Wertschätzung, weil ich habe da schon mal reingeschnuppert und habe da einen Bezug dazu.
Also du sagst ganz klar, sie müssen es mal ausprobiert haben, um dann überhaupt wirklich eine Entscheidung treffen zu können, ist das attraktiv für mich oder auch nicht, aber sie müssen die Chance haben, das auch tatsächlich auszuprobieren.
Ja, es muss überhaupt ein Berührungspunkt stattfinden. Ja, ja. Und ohne Berührungspunkte kann ich nicht diese Leidenschaft und kann ich das nicht transportieren, was ich jeden Tag erlebe auf der Baustelle und warum ich fürs Handwerk so brenne. Klar, Social Media kann dabei unterstützen, um in die Köpfe zu kommen. Aber ich glaube, man muss schon selber was gebaut haben, was erschaffen haben, um zu erleben, wie schön es ist.
Oliver, um bei dir direkt weiterzumachen, was wäre dein Werbeaspekt unter dem Stichwort Attraktivität Handwerk für Nachwuchskräfte?
Da gibt es einige. Ich würde gerne von der Maren den Bereich Influencer auch aufgreifen. Man müsste sich mal vorstellen, jeder Betrieb würde einmal in der Woche einen Post absetzen über eine gute Leistung, die gemacht worden ist. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der mir fehlt im Handwerk. Denn wir berichten zu wenig selber. Wir haben ganz am Anfang über Storytelling gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass eben mehr Geschichten, die positiv sind, eben halt verteilt werden müssen. Man müsste einfach mal überlegen. 1 Million Betriebe, einmal in der Woche, Ende des Jahres sind wir die absoluten Könige und Königinnen dann im Social-Media-Bereich. Wir dominieren quasi in Social-Media-Bereich. Worauf läuft das raus? Wir müssen einfach sichtbarer werden. Wir sind im Handwerk einfach nicht sichtbar genug. Ich bin auch ganz bei dir, dass man die Berufe anfassen muss, dass man wirklich direkt das händig machen muss. Auf der anderen Seite stelle ich aber auch sehr häufig fest, dass die jungen Menschen gar nicht Bescheid wissen, welche Berufe es gibt und dass man vielleicht so eine Kombination aus digitalen Informationen erstmal darüber macht, welche Berufe gibt es überhaupt und dann als überregionale Aktion dann eben halt auch und vielleicht sogar deutschlandweite Aktionen, Handwerkstag, digitaler Handwerkstag oder ähnliches und dass dann eben in Ergänzung dazu die Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften, die Innungen, die Verbände, die alle drumherum sind, aktiv in die Schulen halt eben reingehen. Das Thema Sichtbarkeit ist eigentlich die Nummer eins und der größte Faktor, der uns im Handwerk absolut fehlt. Wir müssen im Handwerk lernen, viel intensiver zu feiern. Also ich sehe es ja selber bei uns im Tagesgeschäft, geht manchmal einfach zu viel verloren. Dieses Besondere, dass man es selber mal wieder aktiv dann auch feiert, denn wir leisten ja Großartiges. Also ich sag mal jetzt auf mein Gewerk bezogen, wenn ich immer so sehe, darunter finden Produktionen statt in Millionenhöhe oder brechen wir es ein bisschen runter, da können Familien drunter leben. Ne? Im Dach, also wir haben einen Dachdeckerbetrieb, dementsprechend, da leben Familien drunter und das ist was ganz Besonderes, aber wir sind gar nicht mehr in der Lage, das so richtig wahrzunehmen und wir schätzen uns selber nicht wert genug. Man muss natürlich dazu sagen, die Situation, die wir jetzt alle hinter uns haben, Corona und auch die Wirtschaftskrise oder Energiekrise, sind für uns alle ein gewisses Hemmnis gewesen, aber so langsam müsste man wieder aus diesem Alltag da raus und aus diesem Denkmuster und die ganzen positiven Dinge einfach wieder nach vorne schieben.
Ich glaube, es ist so ein Aspekt, dass wir oft darüber sprechen und lamentieren, was alles nicht geht oder nicht funktioniert, anstatt zu gucken, wie könnte es gehen oder was könnte gehen. Und das ist ja letztendlich dann auch mein Ansatz hier, um euch auch zu fragen, was sind die Ideen, was wäre denkbar, um das Thema Fachkräftemangel tatsächlich zu beseitigen oder zumindest erstmal zu minimieren, um das Ganze attraktiver zu gestalten.
Darf ich noch was dazu sagen? Weil du das gerade so schön gesagt hast, Oliver. Ich denke, genau das findet statt. Ich habe letztens eine Social-Media-Sprechstunde gegeben mit ganz verschiedenen Handwerksbetrieben. Und was findet da statt? Wir sind branchenblind. Und das heißt, die haben mich alle gefragt, aber was soll ich denn posten? Was soll ich denn zeigen? Ich sage, alles, was ihr macht, ist spannend, weil die anderen wissen es nicht. Es ist spannend für eure Kundschaft, weil die sehen eure Prozesse. Die sehen, wie ihr morgens den Wagen einladet. Die sehen, wie ihr die Baustelle einrichtet, bis hin zum fertigen Endprodukt. Und wir wollen gar nicht nur diese schönen Social-Media-Bilder sehen, wo wir ein Vorher-Nachher-Bild sehen. Wir wollen die Prozesse sehen, wie Dinge entstehen. Das ist doch das Spannende. Da kann man dann jemanden mit auf die Reise nehmen. Deshalb sage ich immer, alles ist Content. Wenn dann aber die Unternehmen zu mir kommen und sagen, ja, aber ich lerne Social Media nicht mehr, ich kann das nicht mehr, wie soll ich denn jetzt schneiden und das auch noch machen? Dann sage ich ganz ehrlich, so viele Betriebe machen einen Azubi-Kanal von ihrer Firma und sagen ihren Azubis, ihr dürft in der Woche eine Stunde lang Videos machen und Videomaterial, ihr schneidet selber, ihr legt eine schöne Musik drunter und dann zeigt ihr mir das und dann dürft ihr das posten. Und das kann ja auch total super sein, das outzusourcen an die jüngere Generation. Das müssen ja die Älteren dann nicht mehr lernen, wenn die da keine Lust zu haben und können sich auch genauso attraktiv gestalten und Teil vom Social Media Game sein.
Absolut, super Idee. Und so ein Arbeitstag bietet natürlich reichlich an Prozessen.
Ich glaube, gerade für unsere jüngeren Mitarbeitenden ist es auch Wertschätzung zu sagen, ihr habt die Ideen, ihr habt den kreativen Input, macht doch mal. Also da vielleicht auch einfach mal die Leine ein bisschen länger zu lassen und das Vertrauen zu haben, dass da viele gute kreative Ideen schlummern.
Und damit wir jetzt nicht nur die Jüngeren ansprechen, die Älteren könnten hingehen und sagen, wir machen Fotos, 2, 3, 4 ein Karussell, 5, 6 Bilder und schreiben ein bisschen was dazu, wenn dann noch nicht die Hürde genommen worden ist, sich selber vor die Kamera zu stellen oder eben in irgendeiner Form eine Tonaufnahme drunter zu legen. Also Möglichkeiten sind da, man muss sie nur ergreifen.
Wie läuft denn jetzt so ein Bewerbungsverfahren ab? Was macht ihr denn jetzt mit denen in euren Betrieben, wenn sich junge Menschen bei euch bewerben?
Gibt natürlich den Prozess, den wir von vor 10, 15 Jahren noch so kennen. Schicke deine Bewerbung und irgendwie 4 Wochen später kriegst du eine Rückmeldung, dass sie eingegangen ist. Das funktioniert heute gar nicht mehr. Ne? Also heute kommen sie per E-Mail und Reaktionszeit ist relativ kurz. Denn ich habe festgestellt, selbst wenn man alle Rahmenbedingungen stellt, heißt das nicht, dass man eine Zusage bekommt von dem Bewerber oder Bewerberin, sondern dass dann eher so ist, dass dann eben nochmal verglichen wird. Das heißt, es ist also auf jeden Fall ein sehr schneller Prozess geworden. Heute bietet sich auf jeden Fall an, dann im Rahmen der Werbung, die man vielleicht macht, über Social Media dann entsprechend die Stellenanzeigen online zu setzen und ein Bewerbungsverfahren direkt da zu hinterlegen, dass es automatisiert läuft. Und zur Bewerbung heute gehört auch dann nicht mehr groß der Lebenslauf und dies und das und jenes, sondern im Grunde, ich interessiere mich für die Stelle. Das ist meine Telefonnummer, ist vielleicht noch meine E-Mail-Adresse und das war's dann. Dann kommt es in der Regel natürlich noch zum Gespräch. Das findet wahrscheinlich noch in einem ähnlichen Rahmen statt, wie es früher stattgefunden hat. Ich glaube, die eben halt früher gesagt haben, nein, wir haben jetzt einen kompletten mehrstufigen Einstellungsprozess. Das ist fürs Handwerk im Moment aus meiner Sicht nicht mehr umsetzbar. Trotzdem muss man natürlich schauen, ob die Personen, die dann zusammenkommen, auch wirklich zusammenpassen. Ne, muss man auch ganz klar sagen. Man kann auch definieren, dass die Menschen auch nicht unbedingt immer zur Kultur des Unternehmens passen oder andersrum, die Kultur nicht immer zu den Menschen passen, die sich bewerben.
Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, das Thema Kulturen grundsätzlich. Wir haben eine deutliche Veränderung auch in der Gesellschaft. Wie geht man als Betriebsinhaber, als Unternehmer, Unternehmerin mit so einer Situation um? Im Bewerbungsverfahren oder im Beginn eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses, wenn es dann halt nicht passt. Oder umgekehrt, positiv, was kann ein Unternehmen tun und was kann auch der junge Mensch tun, um sich an die Kulturen im Arbeitsleben zu gewöhnen? Marin.
Ich finde, die Grundvoraussetzung ist natürlich, was ich für eine Unternehmenskultur lebe. Und ich habe zum Beispiel für meine Firma einen Code of Conduct entwickelt. Und da steht drin, meine Türen für meinen Betrieb sind offen für alle Menschen und es ist ein diskriminierungsfreier Ort. Wenn irgendwas stattfindet auf der Baustelle oder in der Werkstatt, dann gibt es immer einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, damit diese Person sich sicher und willkommen fühlt. Ich hatte in meinem Betrieb schon Menschen aus Syrien, aus der Ukraine, aus Mali beschäftigt. Und das sind immer natürlich wieder ganz unterschiedliche Herausforderungen. Und bin da total unterstützend dabei, wenn es darum geht, Deutschkurse zu organisieren etc. Oder habe auch schon die ganze Werkstatt gelabelt mit übersetzten Begriffen auf der jeweiligen Sprache und versuche da immer wieder selber neue Wege zu gehen. Als ich meine ersten muslimischen Mitarbeiter hatte, haben viele die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, oh Gott, Marin, aber was machst du denn, wenn Ramadan ist? Dann ist er doch gar nicht mehr leistungsfähig. Viele Handwerksbetriebe haben Angst davor, dass diese Person komplett ausfällt. Und habe ich gedacht, bevor ich mir da den Kopf darüber zerbrösel und mit anderen Kollegen spreche, spreche ich doch mit meinem Mitarbeiter selbst. und habe ihn gefragt, wie kann ich dir diese Zeit so angenehm wie möglich machen? Was brauchst du? Was hast du für Wünsche? Was für Bedürfnisse? Und dann hat er gesagt, er traut sich das voll und ganz zu, weil ich auch gesagt habe, er könnte gerne auch Sonderurlaub beantragen. Und hat er gesagt, er wird nicht essen, er wird nicht trinken. Und dann habe ich gesagt, er muss natürlich auf seinen Kreislauf aufpassen, soll gucken, ob er mehr Pausen braucht und auch mal rastet zwischendrin und soll sagen, wenn es nicht geht. Was ist sein größter Wunsch? Dann hat er zu mir gesagt, sein größter Wunsch wäre, dass er sein Gebet in der Früh kann er zu Hause machen, sein Nachmittagsgebet auch, aber das Mittagsgebet, das würde ja ausfallen. Und ob es eine Möglichkeit gäbe auf der Baustelle, auf der wir sind, dass er sein Mittagsgebet durchführen kann. Dann habe ich gesagt, naja, da gucke ich mal, ob ich was machen kann. Und habe den zuständigen Bauleiter damals angerufen und habe gefragt, ob eine Möglichkeit besteht, in dem denkmalgeschützten Gebäude, in dem wir waren, einen Raum zur Verfügung zu stellen, der ein Gebetsraum werden könnte. Und er sagte, das ist gar kein Problem. Das machen wir. Und zack, war ich die erste von, keine Ahnung, ich glaube 16 Gewerke waren dort, die ihren eigenen Gebetsraum hatte. Und ich war mächtig stolz darauf, dass das einfach nur eine Frage von Kommunikation war. Auch das ganze Team hat davon profitiert, weil wir das natürlich alle spannend fanden, wenn mittags die App geklingelt hat und der Muezzin zum Gebet gerufen hat. Unser Mitarbeiter hat ganz stolz allen seinen Teppich präsentiert, hat uns vom Zuckerfest berichtet. Für alle war das auf einmal so eine kulturelle Schnittstelle, die ja sonst auch in ihrem Leben vorher noch nicht stattgefunden hat. Und wir alle sind dadurch im Team auch nochmal viel dichter zusammengerückt.
Also hat ja über den Weg letztendlich auch Integration in das Arbeitsleben, in den Tagesablauf stattgefunden, mit einer völlig für uns zumindest fremden Kultur oder für die anderen Mitarbeiter vermutlich ja dann genauso fremden Kultur. Schön, schöne Geschichte.
Und dann zum Fastenbrechen waren wir alle eingeladen. Das war einfach schon ein Highlight, ganz klar.
Denn letztendlich ja so ein Erfolgserlebnis, was du vorhin angesprochen hast.
Ich muss unbedingt Kai noch was sagen zu dem, was Oliver gesagt hat. Vielleicht findet das noch Platz. Was du ja angesprochen hast, ist ja Social Recruiting. Und kein Mensch möchte mehr lesen. Mit großem Interesse habe ich ihre Stellenanzeige auf der Arbeitsagentur gefunden. Und deshalb müssen wir natürlich auch einfach diese Bewerbungsverfahren einfacher machen. Und das, was du angesprochen hast, sind einfach diese 60-Sekunden-Bewerbungen, wo man ganz einfach durchgeleitet wird und sich ganz schnell und unkompliziert bewerben kann. Und das Schöne daran ist ja, das dauert nicht lange und man kann es ausspielen, nicht nur an Menschen, die gerade aktiv auf Jobsuche sind, sondern es wird zum Beispiel auch im Algorithmus Menschen angezeigt, die vielleicht zufrieden sind in ihrem Betrieb, aber auf einmal sehen die, ein anderes Unternehmen bietet mir viel größere Benefits. Vielleicht habe ich mehr Urlaubstage, vielleicht habe ich dort eine 4-Tage-Woche und natürlich kann ich auch selber, wenn ich Mitarbeitende suche, ja schon vorfiltern, welche Fragen stelle ich in diesen 60 Sekunden. Und eine Kollegin von mir, die hat händeringend eine Malermeisterin gesucht für eine leitende Position und hat das Ganze gemacht und hat tatsächlich innerhalb von einer Woche 55 Bewerbungen bekommen über diese 60-Sekunden-Bewerbung. Also das ist vielleicht auch der Way to go.
Du hast eben angesprochen, selbst wenn jemand aus einer anderen Firma, einem anderen Unternehmen kommen möchte. Was machen wir denn mit Quereinsteigern? Und wie es denn so ist im wirklichen Leben und in der Vorbereitung auch dieses Podcasts, haben wir dafür auch jemanden gefunden und das ist der Benjamin Wichern. Und Benjamin ist aus der Industrie in das Handwerk gekommen. Benjamin, wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, ich bin gelernter Metallbauer, das war meine erste Ausbildung damals, bin dann zur Bundeswehr gegangen, habe meinen Wehrdienst abgeleistet, bin dann in die Industrie gegangen, war auch 17 Jahre in der Industrie tätig, war auch glücklich und auf einmal meiner Hochzeit meiner Frau und mir hat der Onkel meiner Frau mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen Familienbetrieb zu übernehmen, eine Dachdeckerei. Und ich habe immer ganz gerne handwerklich was gemacht. Gar keine Frage. Hab mir das dann auch gut überlegt, weil ich meine Ausbildung machen musste, um dann anschließend meinen Meister zu machen. Bin diesen Schritt dann weitergegangen und bin Stand heute bei meiner Meisterschule.
Das heißt denn da nochmal einen Karriereweg gegangen, vor dem Hintergrund natürlich auch der Betriebsübernahme.
Genau, richtig. Ganz genau.
Spannender Werdegang, spannender Lebenslauf, um dann in das Handwerk zu gehen. Schon bereut?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe es nach einer gewissen Zeit tatsächlich bereut, in der Industrie zu sein, weil die Industrie ist natürlich auch nicht mehr so, wie sie früher einmal war. Da hatten sich auch viele Arbeitsschritte, viele Automatisierungen haben sich da geändert. Und wenn man gerne was handwerklich macht und was körperlich macht und Ideen mit einbringen möchte, dann ist man im Handwerk auf jeden Fall richtig aufgehoben.
Letzte Frage dazu, Quereinstieg. Was würdest du anderen Menschen mit auf den Weg gehen?
Man muss da einfach Lust zu haben und muss es wollen. Mit 37 nochmal die Schulbank zu drücken, das ist nicht ganz einfach. In das Lerngeschehen wieder einzusteigen, ist manchmal wirklich sehr, sehr schwer gewesen. Aber wenn man es möchte und wenn man auch einen Aspekt oder eine Zukunftsaussicht hat, irgendwas zu übernehmen oder wieder eine Tätigkeit auszuüben, die einem Spaß macht. Ich persönlich kann von mir sprechen, mir muss die Arbeit Spaß machen, dann bin ich zufrieden.
Nun haben wir ja auch gehört, wie es denn ist, wenn jemand von außen, also von außen heißt nicht aus dem Handwerk, den Handwerksberuf wählt und in ein Handwerksunternehmen rein möchte. Was kann man denn aber, nochmal einen Blick aus einer anderen Perspektive oder auf eine andere Stelle, von staatlicher Seite aus im großen Rahmen tun, um junge Leute zum Handwerk zu führen? Oliver.
Naja, erstmal ist so ein Ansatz, den ich auf den Baustellen, wo wir sind, gerne sehen würde, dass die Menschen, die dann den akademischen Weg eingeschlagen haben, vorher schon eine Ausbildung gemacht haben, beziehungsweise zum Beispiel sehr intensive Trainings hatten, am besten in verschiedensten Berufen oder in einem speziellen Beruf. Man könnte also zum Beispiel darüber nachdenken, ob man nicht in irgendeiner Form die Ausbildung für diese jungen Leute verpflichtend machen. Ein zweiter Aspekt wäre, dass man die Berufe einfach nochmal genau analysiert und schaut, welche Punkte sind für welchen Personenkreis ansprechend wichtig.
Ich möchte, wenn ich kurz dich unterbrechen darf, noch den ersten Aspekt nochmal aufgreifen. Ja. Welche Vorteile siehst du ganz konkret da drin, zu sagen, die müssten vorher eine Pflichtausbildung in einem Handwerksberuf gemacht?
Also wir erleben auf den Baustellen tatsächlich immer, dass die Theorie gut ist, aber die praktische Umsetzung oft dann nicht gegeben ist. Heißt also, am lebenden Objekt, an der Baustelle, sieht die Welt oft anders aus, als eben halt dann auf dem Plan gewesen ist. Und häufig merkt man, dass viele der Unerfahreneren schon Probleme haben, diese Tätigkeiten, die sie auf dem Reißbrett, am PC oder sonst wo studiert haben, nicht in die Umsetzung kriegen. Die Detaillösungen sind nicht bekannt. Und so komme ich für mich zu diesem Aspekt, dass man hingehen sollte und zumindest eine Grundausbildung in einem gewissen Gewerk haben sollte, was man dann vielleicht im Nachhinein dann auch Bauleiter oder Projekt leitet.
Wie siehst du das, Maren?
Ja, mixed. Ja, das sind mir tatsächlich die Liebsten. Also wenn ich mal einen Bauleiter, eine Bauleiterin habe oder eine Architektin, die vorher eine Ausbildung im Handwerk gemacht hat, dann sind das die Kompetentesten, weil die haben schon das Gefühl für das, was da passiert. Na, vielleicht auch nur für die Branche, aber das Verständnis schon mal ist da. Und das sind mir die allerliebsten Projekte. Da habe ich das Gefühl, da verzahnt genau das, nämlich Theorie und Praxis zahnt ineinander. Und ich habe das Gefühl, ich kann mich mit jemandem auf Augenhöhe unterhalten. Und auch die ganzen Bauzeitenpläne, viele Dinge sind wesentlich reibungsloser.
Das heißt, auch die Glaubwürdigkeit auf den Baustellen oder in dem jeweiligen Gewerk anderen Leuten unter Umständen zu erzählen, pass mal auf, wir müssen das so oder so machen, weil man es selber schon erlebt hat, ist dann auch gesteigert. Meine Ursprungsfrage war ja, was kann staatlicherseits getan werden? Das würde ich nochmal gerne aufgreifen und nochmal ein bisschen nachfassen.
Für mich als Frau hat sich schon immer die Frage gestellt, was ist denn, wenn ich mich selbstständig machen möchte? Ich wollte ja nicht nur angestellte Kirchenmalerin sein, ich wollte mich selbstständig machen. Und für mich als Frau stellt sich die Frage, wie sieht das aus mit Familienplanung. Und großes Thema ist Mutterschutz für alle. Warum steht ein Mutterschutz selbstständigen Frauen nicht zu? Da muss sich einfach was ändern von staatlicher Seite aus.
An den Schulen werden natürlich auch Mädchen angesprochen, wenn es um das Thema Handwerk oder Ausbildung im weitesten Sinne ist. Wenn du Werbung dafür betreiben solltest als Frau im Handwerk, wieso sollte ein Mädchen einen Handwerksberuf auswählen?
Jeder, der Lust hat, was mit seinen Händen zu schaffen, sollte grundsätzlich ins Handwerk gehen und es ausprobieren. Aber es gibt absolut keinen Grund, warum man denkt, man wäre als Frau dafür ungeeigneter. Ich würde mir viel mehr diverse Betriebe vorstellen. Und man sieht es ja auch ganz klar an den Zahlen. In der Klempnerbranche sind es 1,2%. In der Dachdeckerbranche sind es 3%. Wir brauchen viel mehr gelebte Diversität auf den Baustellen in den Betrieben. Und da müssen einfach auch Unternehmen sehen, was für eine Chance in Diversität steckt. Und wenn man sich da auf die McKinsey-Studie bezieht, dann kann man ganz klar sagen, Unternehmen, die divers aufgestellt sind, sind 30% profitabler.
Also letztendlich wäre es ja ein Schlüssel zum Erfolg, wenn ich die Studie dann ja auch mit in Erwägung ziehe. Oliver, wie siehst du das? Und wie bist du mit deinem Unternehmen aufgestellt?
Ja, mit meinem Unternehmen hängen wir ein bisschen hinterher an der Stelle. Ich muss aber dazu sagen, bei uns ist die Bewerbungsquote auch nicht so groß von den Damen mehr. Und es gibt bei uns im Gebäude halt ein, zwei bauliche Themen, die im Moment nicht unbedingt dafür sprechen. Wir sind ein körperlicher Beruf und ich muss dafür Sorge tragen, dass sich, wenn der Bedarf da ist, die Personen duschen können, frisch machen können und so weiter. Das ist der banalste Grund an der Stelle. Und den haben wir aufgrund der Ist-Situation der Immobilie, können wir den nicht darstellen aktuell. Ne? So, ich würde zum Beispiel, wenn wir heute eine andere Immobilie bauen würden, wäre das für mich auf jeden Fall der Ansatz, der allererste Ansatz, um so dieses erste Grundbedürfnis direkt zu klären.
Das ist tatsächlich der absolute Klassiker, denn alle Frauen, die Absagen bekommen im Handwerk, die sagen meistens, weil wir haben keine sanitäre Einrichtung für Frauen. Aber wenn es daran scheitert, kann ich ja nur auf meine 12 Jahre im Handwerk zurückblicken. Und ich habe mich noch nie gefragt, ob dieses Dixi-Klo auf der Baustelle von anderen benutzt wird. Das ist eine Toilette für alle anderen auch. Ich freue mich, wenn es ein Fußpedal gibt und Wasser rauskommt und ich mir die Hände waschen kann, ich einen Zugang zu Wasser habe. Aber ansonsten habe ich das Thema noch nicht hinterfragt. Ich merke aber auch, dass viele andere das nicht hinterfragen. Ich war zuletzt an der Schule als Dozentin und habe festgestellt, die Mädels kommen alle schon umgezogen in den Unterricht und die Jungs ziehen sich alle um. Und dann habe ich gesagt, woran liegt das? Ja, weil es nur eine Umkleide für Männer gibt. Und dann habe ich gesagt, wann genau wurde das hier gebaut? Vor 5 Jahren. Und dann sage ich, und da war das noch nicht vorgesehen, dass auch Frauen sich umziehen wollen. Also ich glaube, wir müssen da ganz klar den Fokus auch darauf richten, dass wir einfach eine Gleichberechtigung brauchen. Und dieses gleiche Recht für alle bedeutet halt nicht weniger für jemand anderen, weil es ist halt einfach kein Kuchen.
Und wenn wir dann nochmal auf den Blick, eigentliches Thema Nachwuchskräfte nochmal schauen, ist das der Hinderungsgrund, warum sich junge Mädchen dann nicht auf Handwerksberufe bewerben, Fragezeichen?
Ich denke, natürlich gibt es die klassischen Klischees, die klassischen Dinge, die sich erzählt werden über das Handwerk. Es ist vielleicht der Handwerksjargon auf der Baustelle, es ist vielleicht die körperliche Ertüchtigung, sich dreckig machen. Aber die jungen Menschen, mit denen ich arbeite, die ich für ein Praktikum bei mir im Betrieb habe, da muss man zuhören, da muss man fragen, was haben die für Bedürfnisse. Und die jungen Frauen, die zu mir kommen und genauso auch die jungen Männer, die sagen zu mir, was möchte ich haben? Ich möchte ein hohes Maß an Mobilität, Flexibilität und Sinnhaftigkeit meines Tuns. Und Mobilität ist was, was man natürlich, gerade wenn man jetzt an die ganzen Handwerksbetriebe auf dem Land denkt, dann nimmt man vielleicht die erste Wahl und nimmt einen Beruf, der in meinem Ort ist. Wenn der Handwerksbetrieb aber einfach ein paar Kilometer weg ist, wie komme ich dahin? Wenn da nur 2 Busse am Tag fahren. Dann ist zum Beispiel der Gedanke, ich könnte doch meinen Mitarbeitenden einfach, meinen Azubis, ein Auto mit 25 km/h zur Verfügung stellen, damit genau diese Weiche schon mal gestellt ist. Also es gibt ja ganz viele weiche Faktoren, wie ich es einfacher machen kann. Mhm. Und man muss natürlich auch einfach jungen Frauen zeigen, dass diese Sprüche, die vielleicht noch der Opa sagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das wird ja nicht mehr gelebt. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Betriebe, die eine gute Unternehmenskultur haben und wo auch alle Menschen willkommen sind. Und da reicht ja dann vielleicht auch mal ein Blick auf deren Homepage oder Social Media Profil. Und ich freue mich zum Beispiel ja immer, wenn ich bei anderen Betrieben sehe, die stellen auch mal ihre Mitarbeiter vor. Kleiner Steckbrief, ein Foto. Und ich sehe, schau mal, da arbeitet jemand Jüngeres, da arbeitet jemand Älteres. Altersdiversität ist ein Thema, verschiedene Geschlechter. Und dann sehe ich mich als junger Mensch und denke, in dem Unternehmen würde ich mich sehen. Also die Unternehmen müssen auch viel mehr begreifen, dass der Mensch an vorderster Stelle steht. Weil ohne den Mensch keine Firma, keine Entwicklung, kein Handwerk. Und also ich hätte mir gewünscht, dass ich mehr weibliche Vorbilder aus dem Handwerk habe und in Gesichter schaue, Role Models habe und sage, die inspiriert mich, ins Handwerk zu gehen. Eine Sache, die ich unbedingt noch anmerken wollte, weil wir, als ich auf diesem Workshop war mit 150 Frauen, war natürlich auch das Thema, was gibt es für weiche Faktoren, was würden wir uns denn generell wünschen von denen, die dort angestellt waren, habe ich ganz klar die Frage aufgeworfen, was würdet ihr euch denn wünschen von euren Arbeitgebenden? Und da war immer wieder das Thema tatsächlich Menstruationsurlaub. Und auch das wäre ein Faktor von staatlicher Seite aus, den man ja in irgendeiner Form subventionieren könnte. Ich glaube nicht, dass jede Frau das in Anspruch nehmen würde, aber es gibt halt den besagten Schmerztag und an dem Tag frage ich mich selber, ist es sinnvoll, eine Frau zu beschäftigen, der es vielleicht viel, viel schlechter geht als anderen? Und macht es Sinn, eine Frau, die eine 600er Ibuprofen eingeschmissen hat, dass die an der Maschine steht? Das ist absolut gefährdend und wir können nichts dafür, dass das die Biologie nun mal hergibt. Und ich finde, da sollte es auch eine Form der Entschädigung geben. Und jetzt schreien vielleicht viele männlich geführten Betriebe auf und sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass jede Frau das in Anspruch nehmen würde. Es würde einen großen Benefit darstellen, wenn sie sich danach nicht rechtfertigen muss für ihren Kollegen, für ihren männlichen und einfach sagen kann, für heute würde ich gerne zu Hause bleiben.
Also letztendlich wird das ja auch eine Attraktivität des Unternehmens darstellen.
Absolut.
So, wir haben dann auch noch mal außerhalb unseres Studios gefragt, und zwar Lea Heuer, die ist Zimmerergesellin und Miss Handwerk 2024. Und Lea, wie bist du denn als Frau zum Handwerk gekommen?
Hallo und vielen lieben Dank, dass ich bei euch im Podcast mit dabei sein darf. Ich bin Lea, 24 Jahre alt und gelernte Zimmerin. Und das war nicht immer mein Plan, ins Handwerk zu gehen, denn ich habe nach meinem Abitur eine Ausbildung zur Bauzeichnerin gemacht und wollte danach eigentlich Architektur studieren. Während der Bauzeichnerlehre macht man aber Praktika auf der Baustelle, insgesamt 12 Wochen. Und das habe ich in verschiedenen Gewerken gemacht, unter anderem bei einem Rohbauer, Heizungssanitär und in einer Dachdeckerei, Tischlerei und natürlich auch in einer Zimmerei. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und dass es nicht so ganz meins ist, die ganze Zeit im Büro zu sitzen. Und deswegen habe ich dann, nachdem ich meine Bauzeichnerlehre abgeschlossen habe, die Ausbildung zur Zimmerin angefangen. Und jetzt bin ich seit letzten Sommer stolze Zimmerergesellin.
Wenn ich das so höre, höre ich ja so ein bisschen Glitzern in deinen Augen auch heraus. Was liebst du denn an deinem Beruf am meisten?
An meinem Beruf als Zimmerin liebe ich vor allem, dass man im Handwerk im Allgemeinen einfach mit seinem kompletten Körper dabei ist und nicht nur mit seinem Kopf. Und dass man einfach nicht nur was schafft, sondern wirklich erschafft. Also ich kann es manchmal selber kaum glauben, aber ich habe mit meinen Kollegen zusammen ganze Dächer gerichtet, Dächer gedeckt und ganze Häuser schon dahingestellt, Holzrahmenbauten. Und mir macht es auch super viel Spaß, mit Maschinen zu arbeiten, mit den ganzen Werkzeugen. Es ist auch einfach wunderschön, da oben auf den Dächern der Stadt unterwegs zu sein und diese Aussicht genießen zu können und das mit seinen Kollegen zusammen im Team wirklich was zu erschaffen und das dann noch draußen an der frischen Luft. Also ich kann mir nichts Besseres mehr vorstellen.
Das sind ja allerhand positive Aspekte. Was läuft denn ganz konkret schon gut und wie wurdest du in der Schule über das Handwerk informiert und zu guter Letzt, wie fühlst du dich im Handwerk akzeptiert, auch unter deinen männlichen Kollegen?
Klar, ist noch nicht bei jedem so angekommen, dass es egal ist, was für ein Geschlecht man hat und wo man herkommt, aber bei vielen eben schon und das finde ich super. Es gibt aber auch immer wieder Situationen, wo ich dann auf der Baustelle bin und da andere Handwerker sind, die mich noch nicht kennen und dann immer ein bisschen vorsichtig sind, nicht ganz wissen, wie die mit mir umgehen sollen. Also ich fühle mich dann manchmal wie so ein Einhorn und ich finde auf jeden Fall, dass in Schulen viel mehr aufgeklärt werden muss übers Handwerk, dass das eine Mega-Option ist, dass man nicht immer studieren gehen muss, um das aus einem was werden kann, sondern dass man auch im Handwerk arbeiten kann. Ich selber wurde jetzt auch nicht so wirklich in der Schule über das Handwerk informiert. Im Speziellen wurde eher darauf geachtet, dass wir Richtung Studium gehen. Ja, und ob ich mich akzeptiert und behandelt fühle wie meine männlichen Kollegen. Also das ist super unterschiedlich. Manche Leute sind da und sagen so, ach, voll cool. Ja, du machst deine Arbeit, alles supi. Also die freuen sich. Und dann gibt's aber auch Leute, die mir dann immer noch Tipps geben, weil die denken, ich hätte gar keine Ahnung. Aber das lächle ich dann einfach weg und weiß halt, wie es wirklich ist. Ich weiß es halt besser, dass ich es kann und bin da auch immer stolz drauf. Freue mich dann immer, vor allem, wenn ich es denen dann zeigen kann. So, ja, guck mal, das klappt super. Nicht nur, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich eine richtige Handwerkerin bin und ich bin da super stolz drauf.
Und Lea, eine letzte Frage habe ich noch. Was muss sich aus deiner Sicht ändern, damit sich mehr Jugendliche und auch Frauen für das Handwerk interessieren?
Was sich noch ändern muss, damit sich mehr Jugendliche und vor allem auch Frauen fürs Handwerk interessieren, ist einfach, dass in Schulen allgemein mehr darauf aufmerksam gemacht wird, dass das Handwerk auch für Frauen eine super Option ist. Bei mir in der Schule, als ich dann auf dem Weg zum Abitur war, war das so, dass wir ein Pflichtpraktikum hatten, das wir machen mussten. Aber das durfte nur in einem Beruf sein, wofür man studieren gehen muss. Und ansonsten finde ich es auf jeden Fall schon super, dass viele Handwerker und Handwerkerinnen auf den sozialen Medien schon Werbung fürs Handwerk machen, weil das heutzutage super einfach ist, damit junge Leute zu erreichen und einfach die beste Werbung fürs Handwerk ist. Ansonsten finde ich, dass sich auch noch einfach ändern muss, dass dieser schlechte Ruf vom Handwerk. Bei Handwerk, da denkt man immer daran, dass man sich total dreckig, dass man sich körperlich kaputt macht. Aber heutzutage ist es nicht mehr so wie früher. Wir haben heutzutage so viele Hilfsmittel, Kräne, Gabelstapler, so viel tolles Werkzeug, was sich immer weiter verbessert. In den Betrieben an sich muss sich noch ändern, dass die Leute allgemein offener werden, dass es nicht den Mann gibt, der auf der Baustelle arbeitet, sondern auch die Frau oder zu dem, was du dich zugehörig fühlst. Also, dass es vollkommen egal ist, wen du liebst, wo du herkommst und welche Religion du hast, sondern dass wirklich jeder im Handwerk arbeiten kann, darf und eben da seine Power mit einbringen kann.
Ja, wenn ihr jetzt die Lea Heuer gehört habt, wie hat das auf euch gewirkt, Oliver?
Ja, sie hat ja ganz viele Punkte, die wir auch schon gesagt haben, auch nochmal aufgegriffen an der Stelle, die total wichtig sind. Ja, von daher fand ich viele positive Aspekte, die auch sehr wichtig sind für die Zukunft und wertvolle Impulse für die Betriebe, da ranzugehen und etwas zu verbessern im eigenen Unternehmen.
Mhm. Marin, wie hat das auf dich gewirkt?
Ich fand es total schön, was Lea gesagt hat, weil es ist auch wieder genau der Punkt, wir müssen Jugendliche dort abholen, wo sie stehen. Was sind die Werte von jungen Menschen? Und die wachsen mit einem viel, viel offeneren Weltbild auf, als das Generationen vor uns getan haben. Und das heißt, wir müssen unsere Betriebe diverser aufstellen und zu einem Ort machen, an dem sich alle sicher und willkommen fühlen. Wir verbringen jeden Tag 8 Stunden zusammen. Das muss ein Safe Space sein, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich gerne bin. Und wenn ich etwas habe, was mir auffällt und ich denke mir, war das okay, dass er gerade vielleicht diesen Spruch gebracht hat, diesen Witz gemacht hat? Oder war das vielleicht sexistisch? Dann muss ich eine Möglichkeit haben, da auf meinen Arbeitgeber zuzugehen. Oder ich habe vielleicht eine Person, die für Awareness im Betrieb zuständig ist. Und ich kann auf die zugehen und kann sagen, war das gerade übergriffig oder nicht? Und ich glaube, dass oftmals 15-, 16-, 17-Jährige noch nicht das Verhältnis dazu haben, wo fängt Diskriminierung an und wo hört sie auf. Und ich glaube, das macht jungen Frauen tatsächlich Angst, im Handwerk zu arbeiten. Und wenn Betriebe dafür sorgen, dass sie ein Safe Space sind, würde ich mich da gerne hinbewerben, würde ich dort gerne arbeiten. Und genau das ist das, was Lea gesagt hat. Es darf keine Rolle mehr spielen, woher ich komme, wen ich liebe. Und es ist ein großes Herzensthema von mir. Und deshalb habe ich letztes Jahr die Initiative Buntes Handwerk gegründet. Mittlerweile sind wir ein gemeinnütziger Verein und wir beschäftigen uns genau mit diesen 7 Dimensionen von Vielfalt. Und dass das eine unglaubliche Stärke sein kann eines Unternehmens. Es kann der Schlüssel zum Erfolg sein. Und ich muss nur überlegen, wie kann ich das tun? Und ich höre natürlich immer wieder viele Argumente dagegen. Und ich sage nur, wer Diversität will, der findet einen Weg. Und wer sie nicht will, der findet nur Ausreden.
Die Lea ist denn ja schon eine Weile in dem Betrieb. Was kann es denn jetzt bedeuten, was ihr tun müsst, damit die bleiben? Also ausbilden ist ja das eine. Was macht denn so ein Unternehmen, um das Ganze attraktiv zu halten über die 2 Jahre, 3 Jahre Ausbildung hinaus und dann zu sagen, so, das wird jetzt ein Geselle, eine Gesellin und bleibt länger, so wie es Lea jetzt tut?
Ja, du sagst es ganz gut. Also das eine ist, die Nachwuchskräfte finden, das andere ist, sie zu binden. Und die Abbruchquoten sind bei 50% innerhalb der Ausbildung und bei 34% oder 35% nach der Ausbildung im Handwerk. Und da frage ich mich, was passiert da? Was läuft da falsch? Und das hat auf jeden Fall was mit einer Entwicklung von einer guten Unternehmenskultur zu tun. Und dann möchte ich nicht mehr diese abgedroschenen Dinge hören, wie aber meine Mitarbeitenden bekommen eine Tankkarte. Das hat mittlerweile fast jeder. Das kann auch ein Benefit sein, aber ich muss vielleicht auch ein bisschen kreativer werden. Was kann ich für Teambuilding-Maßnahmen machen? Was kann ich machen, um die Gruppe zu stärken? Und kann zum Beispiel ein Fahrzeug sein, was 25 km/h fährt, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass die Mitarbeitenden sich bewegen können. Aber in, ich glaube, 14 von 16 Bundesländern wird zum Beispiel ein Sonderbildungsurlaub angeboten. Das heißt, ich kann 5 Tage im Jahr Bildungsurlaub beantragen und kann das auf 2 Jahre ansparen, sprich 10 Tage. Und ich könnte theoretisch einfach einen Sprachkurs in England machen. Aber es gibt ja unglaublich viele soziale Projekte im Handwerk. Ich zum Beispiel war letztes Jahr in Ruanda und habe dort mit 25 HandwerkerInnen ein Kinder- und Jugendzentrum renoviert und habe gemerkt, vor allem für mich, wie stark das ist, dass Handwerk solche Grenzen überwindet, dass es nonverbal funktioniert und das ist auch etwas, was junge Menschen unglaublich bewegt. Etwas zu tun, das sinnstiftend ist, etwas zu tun, das nachhaltig ist und wenn ich da die Möglichkeit gebe, sogar das Handwerk noch mit Reisen zu verbinden. In der Ausbildung kann das Erasmus sein, aber auch alle Menschen, die ihren Gesellenbrief, ihren Meisterinnentitel haben, wollen vielleicht noch was Soziales tun. Das, glaube ich, ist ein großer Anreiz für junge Menschen, wenn ich diesen Sonderurlaub auch meinen Mitarbeitenden gewähre und vor allem vielleicht als attraktives Ziel ihnen in Aussicht stelle.
Mhm. Oliver, was macht ihr in deinem Betrieb, um Nachwuchskräfte zu binden? Was könntet ihr tun?
Also wir haben auf jeden Fall bei unserem Unternehmen dafür gesorgt, dass wir eine gute Möglichkeit haben, uns auszutauschen, auch auf Augenhöhe. Wir haben eine Theke bei uns im Unternehmen, wo wir uns dann freitags nachmittags treffen und gemeinsam dann eine Cola trinken. So, und da kann man über andere Themen sprechen als nur die beruflichen Themen. Man kann auch mal über normale Sachen einfach mal lachen. Auf der anderen Seite ist das ja quasi mein Nebenjob, wenn ich mal so will, denn der Wirt zu sein und habe die Möglichkeit, durch meine Präsenz Kleinigkeiten zu besprechen. Oder ein anderes Beispiel, was wir gemacht haben, ist eine Krankenversicherung abgeschlossen, um den Menschen und auch deren Familien, die dahinter stehen, vielleicht noch mehr Möglichkeiten zu geben, eben auf sich zu achten und eben mal zu schauen. Ne? Gerade im Dachdeckerbereich sind wir ja nun mal in einem Beruf, der auch körperlich anstrengend ist, um zum Beispiel zusätzlich Massagen oder Ähnliches zu bekommen. Dass es darum geht, den Menschen wieder im Mittelpunkt zu setzen. Das sind für uns so zwei wichtige Aspekte. Wie können wir den Menschen, die Familien unter Umständen unterstützen, einen sicheren Weg zu gehen oder für die Zukunft noch etwas zu tun?
Also letztendlich ist es ja schon quasi wie so ein Lebenslauf, ne? Dass wir eine Attraktivität anbieten müssen, schon um den Beruf überhaupt positiv darzustellen, aber auch zu erhalten, also die Positivität zu erhalten, damit die Leute in dem Betrieb weiter beschäftigt werden. Ich möchte zum Abschluss unter dem Stichwort Resignation beim Fachkräftemangel einen kleinen Mythencheck mit euch durchgehen. Starte mal, Oliver, direkt mit dir. Wir erreichen junge Menschen nicht.
Ja, dann macht man was falsch. Wir haben eben schon über Sichtbarkeit gesprochen und über welche Kanäle es möglich ist. Das ist also gar kein Thema mehr heutzutage.
Frauen sind mehr krank als Männer.
Das halte ich für ein Gerücht. Da würde ich doch gerne mal Zahlen erheben und würde gerne mal wirklich eine Statistik sehen von der Krankenkasse. Also an der Stelle, wenn ihr euch angesprochen fühlt, würde ich sehr gerne wissen, ob das so ist. Ich weiß natürlich, dass es gewisse Faktoren gibt, die Zahlen verfälschen. Wenn man als Mutter man überlegt, ob man einen Kinderkranktag macht und bekommt nur 70% oder man macht lieber selber krank, um mit seinem Kind zu Hause zu bleiben und kriegt 100% Lohnausfall, dann verfälscht das natürlich Statistiken. Aber ich halte das für ein großes Gerücht.
Schon krank machen, finde ich, despektierlich.
Ja.
Okay, wir können Mädchen oder Frauen nicht für den Handwerksberuf begeistern.
Das glaube ich auch nicht, dass das der Fall ist, denn wir haben ja im Moment noch ein Problem und zwar die frühen Informationen oder die Informationen über die verschiedenen Berufe an die jungen Menschen generell ja heranzubringen. Und wenn wir da transparenter werden, wenn wir da mehr Wert drauf legen, dass wir da viel mehr wieder in die Sichtbarkeit gehen, dann werden wir es auch hinkriegen, dass auch die jungen Mädchen dann viel mehr Interesse am Handwerk haben.
Ich hatte alternativ mir dazu aufgeschrieben, junge Leute spielen lieber PlayStation, statt handwerklich zu arbeiten.
Nur junge Leute, okay, dann muss ich meine PlayStation wegtun. Tatsächlich, die PlayStation ist gut, um mal den Kopf auszuschalten. Ja, natürlich kennen wir auch die Generation, die wirklich da nur rumdaddelt und so weiter. Auf der anderen Seite, was passiert bei so einem Spiel? Es werden Glückshormone freigesetzt, wenn man erfolgreich ist. Und vielleicht, das ist ja auch einmal auch eingangs schon eben darüber diskutiert, wir müssen halt mehr die Erfolge feiern und vielleicht haben wir da irgendwo Anknüpfungspunkte, genau an der Stelle.
Zu guter Letzt zum Abschluss ein Mythos. Nachwuchskräfte wollen sich nicht mehr langfristig an ein Unternehmen binden, Marin.
Ich glaube, dass das auch nicht stimmt. Ja, also natürlich musste ich ein bisschen schmunzeln, als mein Vater dann sein 40-jähriges Firmenjubiläum hatte und ich mir dachte, das kommt nicht mehr so oft vor. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, wie sich Unternehmen positionieren und wie sie sind. Und ich glaube, dann arbeitet man auch gerne lange in einem Unternehmen. Und wenn ich zum Beispiel auch da die Möglichkeit habe, mein Sabbatical-Jahr zu machen, meinen Van zu schnappen und ein Jahr auf Weltreise zu gehen und kann dann wiederkommen, dann ist auch das eine Form von Unternehmenskultur und von Freiheit. Und ich kann das aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis nicht bestätigen.
Wenn ihr ein Fazit von unserem heutigen Gespräch oder auch grundsätzlich für das Thema ziehen könntet, was wären zwei Sätze, die die Themen auf den Punkt bringen aus deiner Sicht, Oliver?
Ich bin der Überzeugung, dass wir im Moment nur 10 oder 20% der Betriebe wirklich mit diesem neuen Geist aktiviert haben oder aktivieren konnten und dass wirklich die Zahl der Betriebe und der Inhaberinnen, Inhaber, die sich noch auf den Weg machen müssen, einfach riesig groß ist und dass wir da an der Stelle die Werbetrommel für das Handwerk, für die Wege, die es jetzt gibt aktuell, nochmal deutlich trommeln müssen an der Stelle und noch lauter werden müssen und deswegen ist so schön, wie Maren unter anderem ja so unterwegs ist, wirklich dafür sich einsetzt, für die verschiedenen Aspekte dann auch, die dazugehören und die auch wichtig sind, dass wir dann eben halt demnächst vielleicht nicht mehr sagen, wir müssen noch 80% aktivieren, sondern es sind nur noch 20%, die übergeblieben sind, die wir noch aktivieren müssen. Und das wäre für mich ein großer Aspekt, der für mich auch heute nochmal ganz klar geworden ist, der auf jeden Fall in den nächsten paar Jahren passieren muss, weil das, was wir in den letzten 25 Jahren nicht geschafft haben, müssen wir ja theoretisch in den nächsten 5 Jahren schaffen.
Also aufholen.
Genau.
Maren, was wäre dein Fazit?
Es ist nicht mehr Zeit zum Warten, es ist Zeit zum Tun. Und Handwerk muss jetzt anfangen, umzudenken, vielleicht ein oder andere Dinge in seinem Kopf umzuparken, weil sonst wird es auf der Strecke bleiben. Und wenn Betriebe nicht anfangen, sich diverser zu gestalten und sich über diese Dinge keine Gedanken machen, dann werden sie abgehängt werden von anderen, die es vormachen. Und ich glaube, es hat einfach nur was damit zu tun, dass niemand Angst haben muss, dass junge Menschen Dinge, Strukturen wegwischen. Wir wollen ganz im Gegenteil alte Traditionen bewahren. Gerade ich als Kirchenmalerin sage das immer wieder. Wir wollen nur Neues hinzufügen und wir brauchen unbedingt das Wissen von den älteren Generationen, die vor uns waren. Und wenn das möglich ist, dann können wir aus dem Handwerk was richtig Großes rausholen.
Vielen Dank für das Gespräch, für den sehr kurzweiligen und informativen Nachmittag mit euren Sichtweisen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass wir sein durften. Dankeschön.
Ja, das war's für heute. Wir haben im nächsten Monat die nächste Folge und vielleicht haben Sie bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in Ihrer Podcast-App zu bewerten. Wenn Sie Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gerne an allesgeregelt@ikk-klassik.de oder natürlich auf den Social-Media-Kanälen der IKK Klassik.